Ich möchte mit uns hier aus Jakobus 5 lesen. Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. Jakobus sagt hier: So geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmet Brüder zum Vorbild des Unrechtleidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen selig, welche ausgeharrt haben. Von Hiobs Geduld habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallet. Und der Vers 12 soll heute unser vorrangiger Predigtinhalt sein, weil wir schon uns mit den Versen 7 bis 11 in der letzten Predigt des Jakobus beschäftigt haben. Deshalb lautet heute unser Thema: Vor allem aber schwöret nicht, nach Vers 12. Vor allem aber schwöret nicht. In einer Sendung des Nachtcafés des SWR-Fernsehens wurde im März letzten Jahres ausführlich eine interessante Frage diskutiert. Man kann es noch im Internet nachschauen und dort hieß es: Ehrlich, wert am längsten? Fragezeichen. Ehrlich, wert am längsten? Fragezeichen. Dabei hieß es: Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit, all diese Tugenden sind heute scheinbar zu Auslaufmodellen geworden. Ob es Schmiergeldzahlungen, windige Bankgeschäfte, lumpige Handwerkerleistungen oder gerissene Abzockgeschäftsmodelle sind, wenn es um den eigenen Profit geht, sind Moral und Anstand oft schnell vergessen. Selbst in den angeblich ach so besten Kreisen zählen Betrügereien häufig zum guten Ton und werden zumindest hinter vorgehaltener Hand als richtig clever und ausgefuchst verherrlicht und gefeiert. Dann heißt es weiter: Aber ist es nicht vielleicht ein doch ganz menschlicher Zug, es mit der Wahrheit nicht so ganz genau zu nehmen, wenn es dem eigenen Vorteil dient? Weiter heißt es: Die Gehirnforschung jedenfalls bestätigt, dass Lügen, Irreführen und Manipulieren sogar ein essentieller Teil der sozialen Intelligenz ist. Warum gilt Betrug immer mehr nur noch als Kavaliersdelikt? Ist heute der Ehrliche der Dumme? Wie gehen Familienangehörige oder Freunde mit dem Wissen über bislang ungelüftete Leichen im Keller um? Unter anderem ging es in der Sendung auch um Gustl Mollat, der wegen Aussagen seiner Frau und deren Anwaltsbüro über 6 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie verbringen musste. Und sogar wegen Falschaussagen seiner Frau entmündigt worden ist. Nach genauerer Untersuchung stellte sich dann heraus, dass diese Zwangspsychiatrisierung zu Unrecht war. Sondern es beruhte darauf, dass seine Frau eben falsche Aussagen machte, weil er illegale Geldgeschäfte seiner Frau und eines Immobilienhändlers aufgedeckt hatte. Schlimme Sache. Nun, warum bringe ich das vorweg? Keinesfalls wollen wir uns heute mit dem Fernsehen oder mit dem Fall Gustl Mollat beschäftigen. Nein, das ist nicht der Inhalt unserer Predigt. Aber es schien mir ein passendes Beispiel zu sein. Anhand solcher Sendungen erkennen wir heute vielfach, aber auch anhand solcher Schicksale wie von Gustl Mollat, was alles in der Welt vorkommt und welche Entwicklung unsere Welt nimmt. Was die allgemeine Tendenz unserer Gesellschaft ist, müssen wir immer wieder gut unter Beobachtung haben. Es kommt einfach dabei heraus, mit der Wahrheit wird es heute nicht mehr so ganz genau genommen. Sicherlich artet es heute immer mehr aus, das sagt ja auch die Bibel. Brauchen wir nur die Timotheusbriefe lesen oder auch die Offenbarung. Jedoch müssen wir festhalten, das Herz des Menschen ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Ob das zur Zeit des Jakobus war oder wo der Herr Jesus selber auf dieser Erde war. So erkennen wir, dass im Herzen des Menschen grundlegend nichts Gutes ist. Ich fand es interessant, wie in dem vorher gelesenen Artikel jetzt sogar die Gehirnforschung bestätigt hat, dass Lügen, Irreführen und Manipulieren sogar ein essentieller Teil der sozialen Intelligenz sei. Jedoch braucht es dazu meiner Meinung nach und sicherlich auch eurer Meinung nach keine Gehirnforschung, sondern es reicht, wenn wir die Bibel lesen. Sondern das wissen wir bereits aus der Bibel, seit der Mensch in Sünde gefallen ist, kommen durch die Sünde all diese verkehrten Dinge hervor. Wenn unsere Gesellschaft und die Forscher doch nur die Bibel lesen würden, dann würden sie erkennen, dass ihre neuen oder sogenannten neuen Forschungen alte Dinge sind. Sie bringen uns keine neue Erkenntnis. Das ist das, was die Bibel von Alters her sagt. Nicht umsonst werden wir von Gottes Wort ermahnt, aufrichtig zu sein, mit der Wahrheit umzugehen. Die Bibel sagt, dass Gott dein Herz kennt. Er kennt dein und mein Herz und weiß, zu was auch wir alles fähig sind oder zu was der Mensch überhaupt zu allem fähig ist. Auch wer Kind Gottes ist, der macht auch nicht gleich alles richtig. Ich denke, wenn wir uns selber kennen, dann wissen wir das nur zu gut. Ein Kind Gottes muss auch erkennen, was ist eigentlich vor Gott wohlgefällig. Ein Kind Gottes muss das Wort Gottes erforschen. Und es muss Stück für Stück sein Leben und sein Verhalten dahingehend ausrichten. Deswegen sind wir unter anderem auch heute wieder hier im Gottesdienst, unter Gottes Wort, in der Predigt. Aber keine Angst, Gott macht dir nicht nur lauter Vorschriften, du musst, du musst, du musst, du sollst, du sollst, du sollst, sondern wenn er sagt, dass wir Dinge tun sollen, dann gibt er uns auch die Befähigung dazu. Warum? Weil er dir und mir auch seinen Geist gegeben hat. Und weil er dir auch das Verständnis öffnet, die Erkenntnis gibt. Und Gott möchte niemals uns etwas sagen oder uns etwas von uns etwas verlangen, was wir nicht tun können. Das wäre nicht richtig von Gott. Wenn Gott etwas sagt, dann befähigt er uns auch dazu, dass wir es zur Ausführung bringen können. Er hat dir und mir seinen Geist gegeben, den Heiligen Geist, den Beistand, den Geist der Wahrheit, den Geist der Kraft, den Geist der Liebe, den Geist seiner Erziehung. Jedoch möchte er natürlich auch dein und mein ganzes Wollen. Wir sollen uns in seine Waagschale hineinlegen. Der Herr Jesus möchte deinen Willen dazu. Er möchte deinen Gehorsam auch dazu, um dich immer mehr und auch mich immer mehr zu verändern. Und schließlich hat uns dazu auch sein Wort die Bibel gegeben. Und sein Wort ist für uns die rechte Anleitung. Sein Wort ist für uns der rechte Maßstab für unser Leben und auch für dein und mein Verhalten. Und was ist sein Wort noch, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen? Der Herr Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, dein Wort ist Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit. Wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, haben wir es mit der Wahrheit zu tun. Gottes Wort ist die Wahrheit. Wir wissen auch vom Herrn Jesus selbst, dass er selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Johannes 14, Vers 6. Und wenn wir uns an den Herrn Jesus halten und wenn wir uns an sein Wort halten, wenn wir sein Wort befolgen, so werden wir feststellen, ja, es ist die Wahrheit. Es ist der Weg. Und wir werden feststellen, dass sich unser Verhalten, unser Leben verändert, wenn wir uns dahingehend ausrichten. Da brauchen wir nicht mit dem Wertezerfall unserer Gesellschaft herumjammern. Wir brauchen nicht fragen, ob ehrlich eigentlich am längsten wert, Fragezeichen. Diese Frage brauchen wir gar nicht stellen, sondern wir wissen es aus der Heiligen Schrift, dass die Wahrheit ewig währt und Ehrlichkeit auch am längsten währt. Auch wenn Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zunächst so aussieht, als ob es für uns in diesem Leben scheinbare Nachteile bringen würde, so wissen wir doch, dass die Wahrheit am Ende über allem stehen wird und dass sich Gott immer zur Wahrheit, zur Ehrlichkeit und zur Aufrichtigkeit stellen wird. Denn die Unwahrheit und die Lüge, woher kommt sie? Sie kommt nicht von Gott. Sie hat mit Gott nichts zu schaffen. Die Unwahrheit und die Lüge, die kommt von unten her. Die kommt nicht von oben. Und es gibt einen, welchen der Herr Jesus den Vater der Lüge nennt. Und wer ist das? Niemand anders als der Teufel. Denn der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, sagt der Herr Jesus. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben, sagt der Herr Jesus in Johannes 8, Vers 44. Und jetzt sieh dir mal diesen Vers an in Johannes 8, Vers 44. Und dann sieh mal in die Welt hinein. Sieh in unsere Gesellschaft hinein. Sieh mal in die Welt, wo nicht überall heute Menschen ermordet werden. Denn der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und er ist nicht bestanden in der Wahrheit. Sieh mal in die Welt, wo überall Menschen umgebracht werden, ermordet werden. Wo ihnen Gemein und Tückisches widerfährt. Wo Menschen Gewalt angetan wird. Wo aber auch gelogen und betrogen wird, was die Zeit hält. Du wirst gar nicht fertig mit all den Entdeckungen, die du siehst in dieser Welt. Und dann stellst du fest, das alles kommt wirklich nicht von Gott, sondern von dem Vater der Lüge. Und das ist der Teufel in seiner ganzen hässlichen Gestalt. Darum, meine lieben Freunde und Geschwister, müssen auch wir sehr besonnen sein und uns auch immer wieder selbst prüfen, was eigentlich aus uns so hervorgeht. Was geht aus deinem und meinem Mund immer wieder alles hervor? Auch ich muss mich immer wieder prüfen. Ob wir wirklich mit dem, was aus unserem Herzen und somit auch aus unserem Mund kommt, auf der Seite Gottes stehen. Stehst du wirklich auf der Seite Gottes mit dem, was aus dir hervorgeht? Oder ob wir uns, wenn vielleicht auch wahrscheinlich sehr unbewusst, mit unserem Handeln und Reden mit dem Teufel einlassen. Nicht umsonst haben wir von unserem Herrn und Retter auch hier den Brief des Jakobus bekommen. Und man fragt sich, warum legt Jakobus eigentlich solch ein Gewicht auf das Reden des Menschen? Wir können einige Stellen hervorholen. Ich kann gar nicht alle auf einmal aufzählen. Aber im Lauf der Predigtserie haben wir einiges gehört über das Reden und über die Zunge. Wenn wir nur Kapitel 1, Vers 26 sehen, Jakobus sagt, wenn jemand fromm zu sein meint, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Oder Kapitel 3, Vers 2, denn wir fehlen alle viel. Wenn jemand in der Rede nicht fehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir könnten weitermachen. Jakobus 3, Vers 5 und 6, geht eigentlich bis Vers 11. Dort sagt er, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Sieh, ein kleines Feuer. Welch großen Wald zündet es an? Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den ganzen Familienkreis in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Also wir müssen aufpassen, was aus uns hervorgeht. Auch wir sind zu allem fähig. Warum spricht Jakobus so viel vom Umgang mit der Zunge und vom Reden? Weil eben der Mensch und auch wir letztendlich als Gläubige mit unserer Zunge sehr viel Unheil anrichten können. Weil wir durch unsere Zunge und durch unser Reden sehr viel sündigen können. Und weil man anhand dessen, was aus dir und auch aus mir hervorkommt, sehr viel auch von deinem und meinem geistlichen Zustand erkennen kann. Das, was aus dir hervorkommt, bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Heute geht Jakobus ganz speziell hier in Vers 12 auf das Schwören ein. Doch damit wir besser den Zusammenhang erfassen können, möchte ich ganz kurz noch einen kleinen Rückblick halten. Zuletzt hatten wir uns mit Kapitel 5 mit den Versen 7 bis 11 befasst. Unser letztes Thema war, sei geduldig bis zum Kommen des Herrn. Es ging also um das geduldige Warten auf den Herrn. Unter anderem ging es auch um das Unrechtleiden eines Gläubigen. Und hierin konnten wir viel von der Geduld und auch vom Unrechtleiden von Hiob lernen. Den stellt uns nämlich Jakobus hier vor. Zugleich ermahnt Jakobus seine Zuhörer, dass sie nicht gegeneinander seufzen sollen. Ja, vielmehr gegeneinander murren sollen. Gegeneinander meckern sollen. Das kann einerseits ein Murren gegen Glaubensgeschwister sein, die man nicht mit Geduld und Liebe ertragen will. Oder es kann auch ein Murren gegen Gott selbst sein, weil er dieses oder jenes in unserem Leben zulässt. Hast du auch schon mal gegen Gott gemurrt? Wenn vielleicht auch nicht direkt, hast du schon mal gegen seine Führungen gemurrt, wie es dir manches Mal so geht? Da müssen wir vorsichtig sein, denn wir sollen uns eben nicht so verhalten, wie es damals das Volk Israel in der Wüste getan hatte. Damals haben auch etliche gemurrt unter Gottes Führung und Leitung. Und was geschah? Sie wurden von dem Verderber umgebracht. Schlagen wir mal auf, 1. Korinther 10, Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11. Hier geht Paulus auf die Situation ein, was damals in der Wüstenwanderung war, und dass sie eben gemurrt haben und Gott hat sie in der Wüste umgebracht, sie sterben lassen. Und er sagt jetzt in Vers 11, das alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Hochinteressant, denn gerade Jakobus spricht auch hier direkt in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn. Paulus sagt, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Es geht also voll, es geht voll uns an. Wir sollen nicht murren und seufzen gegeneinander und schon gar nicht gegen Gott und seine Führungen. Warum sollen wir nicht gegeneinander oder gegen Gottes Führungen murren? Kommen wir wieder zu Jakobus zurück, Jakobus Kapitel 5. Jakobus sagt, damit es uns nicht zum Schaden wird, damit wir vom Herrn nicht gerichtet werden. Denn wir sollen uns auf das Kommen des Herrn Jesus vorbereiten. Und erstaunlicherweise sagt Jakobus ja nicht zu uns Gläubigen, freut euch, der Retter steht vor der Tür. Sondern was sagt Jakobus? Pass auf, denn der Richter steht vor der Tür. Er klopft schon an. Er braucht nur noch eintreten. Jakobus 5, Vers 9. Denn der Richter steht vor der Tür. Wir haben uns in der letzten Predigt damit auseinandergesetzt. Warum Richter und nicht der Retter? Jesus ist doch der Retter. Jakobus spricht von Jesus als dem Richter, weil er dein und mein Leben auch beurteilen wird. Er hat dich nicht nur gerettet, sondern er wird auch dein und mein Leben beurteilen. Und hierbei geht es eben nicht nach unseren Maßstäben oder nach unserem Gutdünken oder wie wir die Dinge sehen, sondern es geht nach seinen Maßstäben und wie er die Dinge sieht. Und es geht nach seinem ewigen Wort. Und wir müssen letztendlich für all das, was wir tun, für all das, auch was wir von uns geben in dieser Zeit und Welt, Rechenschaft ablegen vor ihm. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 17, dann das Gericht fängt im Hause Gottes an. Wir sind als erstes dran, wir die Gemeinde. Der Herr wird dein und mein Leben beurteilen. Und da sollten wir uns davor fürchten. Wie es auch der Philipperbrief sagt, wir sollten unseren Lauf, ja unsere Rettung mit Furcht und Zittern vollenden. Der Herr liebt dich unendlich. Und wir dürfen uns in ihm auch wirklich geborgen wissen. Es ist eine wunderbare Sache, mit ihm zu wandeln. Aber wir sollten ihn wirklich auch fürchten. Denn er ist auch heilig, unendlich heilig und gerecht. Und er macht keine Kompromisse mit unseren Fehlgedanken, mit unseren Fehlreden, mit unseren Sünden. Und Jakobus sagt hier in Vers 12, Jakobus 5, Vers 12, vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht. Es scheint, als wollte Jakobus das Paket oder den Sack jetzt zuschnüren, indem er diese grundlegende Aussage jetzt noch hervorhebt. Denn er sagt hier, vor allem aber, meine Brüder. Also er zeigt, dass das irgendwie Vorrang hat. Und indem er sagt, meine Brüder, bezieht er sich sicherlich vorrangig auf das brüderliche Verhältnis untereinander. Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht. Dann sagt er weiter, schwöret nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Mal die grundlegende Frage im Voraus. Haben es Glaubensbrüder oder vielmehr Glaubensgeschwister eigentlich untereinander nötig zu schwören? Das befremdet uns eigentlich, oder? Dass wir zueinander sagen, ich schwöre dir, dass ich dieses oder jenes getan habe. Ich schwöre dir, dass ich jetzt die Wahrheit gesagt habe. Ich schwöre dir, dass ich nicht gelogen habe. Zum Beispiel ist vielleicht der Fußboden im Eingang schon wieder dreckig und dann sagt derjenige, der Putzdienst hatte, ich schwöre dir, dass ich den Fußboden geputzt habe. Der war sauber. Glaubst du mir das nicht? Doch wenn wir so als Brüder und Schwestern im Herrn miteinander reden müssen, dann fragt man sich schon, wann kann man uns eigentlich überhaupt vertrauen? Wann bist du oder ich dann überhaupt vertrauenswürdig, wenn wir zuerst mit einem Schwur kommen müssen, dass man uns glaubt? Wenn man dir manche Dinge erst glaubt, wenn du es schwörst, dann kann es ja mit deiner sonstigen Wahrhaftigkeit auch nicht weit her sein. Wenn man dir als Kind Gottes bzw. als Christ nicht glauben kann, was du von dir gibst oder was du sagst, dann stimmt etwas Grundlegendes in deiner oder auch in meiner geistlichen Haltung nicht. Nun, bei Jakobus, da ging die Sache ja noch etwas weiter. In Vers 12 sagt er ja, vor allem, meine Brüder, schwöret nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Also in unseren Reihen oder auch in unserer Gesellschaft kennen wir es eigentlich weniger, dass man jetzt beim Himmel schwört oder dass man bei der Erde schwört oder bei etwas anderem. Hierzu muss man natürlich sehen, Jakobus schreibt hier an jüdische Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Und die jüdische Praxis damals, die war schon sehr verheerend. Damals war es nämlich eine große Unsitte, dass man wegen jeder Kleinigkeit einen Schwur abgelegt hatte. Man hat bei dem Himmel geschworen, ja, man hat bei der Erde geschworen, oder wie es der Herr Jesus in der Strafrede zu den Pharisäern sagte, in Matthäus 23, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr saget, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinde, was ist denn größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, welches darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist denn größer? Das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Throne Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Gericht und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Eine enorme Strafrede gegen die Pharisäer. Der Herr Jesus hat diese ganze Heuchelei, diese ganze Unsitte, ja dieses sündenhaftige Verhalten aufgedeckt. Und der Herr Jesus prangert das Pharisäertum und die damalige Sitte sehr scharf an, weil alles sich nur noch um Hin- und Herschwören gedreht hat. Und eben die Pharisäer, sie waren maßgeblich daran schuldig, weil sie die Menschen so unterrichtet hatten. Da konnte man beim Tempel schwören, das galt aber nicht, das war nicht bindend. Wenn man aber bei dem Gold des Tempels geschwört hatte, dann hat es gegolten, dann war es bindend, dann muss man sich daran halten. So war es auch mit dem Opfer und dem Brandopferaltar und vielem anderen. Und so gibt es auch die jüdische Mishnah noch ein ganzes Stück weiter. Was ist die Mishnah? Die Mishnah ist unter anderem eine Niederschrift der mündlichen Tora, also der 5 Bücher Mose, und als solche eine der wichtigsten Sammlungen, worin auch religiöse und gesetzliche Überlieferungen und Anleitungen weitergegeben werden vom rabbinischen Judentum. Die Mishnah bildet letztendlich die Basis für den Talmud. So lehrt die Mishnah zum Beispiel, dass Eide, die Gottes Namen oder einen Ersatz erwähnen, bindend seien. Also ein Eid, der mit Gottes Namen erwähnt wird oder auch als Ersatznamen für Gott, die sind bindend. Jedoch seien Schwüre, die beim Himmel getätigt werden oder bei der Erde benannt werden, nicht bindend, weil darin Gottes Name nicht direkt erwähnt wird. Doch man fragt sich, was soll das? Warum wurde dann überhaupt beim Himmel oder bei der Erde geschworen, wenn der Schwur nicht unbedingt bindend war? Wie schlimm, wenn man überlegt, welch eine Unverbindlichkeit aus diesen ganzen Schwüren hervorgegangen ist. Wie schlimm, dass solche Unterschiede geschaffen wurden, um am Ende mancherlei Bindungen und Verpflichtungen dann doch zu entgehen. Nicht umsonst musste in dieser Sache eine maßgebliche Korrektur stattfinden. Jedoch wollen wir an dieser Stelle nicht nur auf das Judentum sehen, sondern wir müssen uns selbst hinterfragen, ob wir mit dem, was wir sagen, oder mit dem, was wir manches Mal so hoch versprechen, ob wir da immer vertrauenswürdig sind. Ich muss nicht unbedingt immer sagen, ja, ich schwöre, das kann einfach auch mal eine Aussage von uns sein, wo ich sage, ja, ich tue dies oder jenes. Sind wir da immer vertrauenswürdig? Halten wir uns an das, was wir sagen? Bei Kindern Gottes, da gibt es ja manches Mal auch so ganz eigenartige Aussprüche. Wenn man manches Mal Kinder Gottes sagen hört, vielleicht komme ich. Mittwoch ist Bibelstunde, vielleicht komme ich. Oder da ist eine Veranstaltung, vielleicht komme ich. Wisst ihr, da kann man allermeist davon ausgehen, das ist nur ein frommes Geschwätz. Man kann meistens davon ausgehen, dass derjenige nicht kommt. Warum? Weil es an Entschiedenheit fehlt und man nicht sagt, du, ich kann nicht. Oder ich will womöglich nicht. Und man sagt einfach nein. Natürlich kann es auch mal wirklich ein vielleicht sein, wenn man sich gesundheitlich nicht in der Lage fühlt oder tatsächlich terminliche Nöte hat, es kann sein. Ich möchte es auch nicht alles bagatellisieren. Aber allgemein, ich sage mal zu 90%, wenn es vielleicht heißt, dann kann ich es gleich abhaken. Fällt es an Entschiedenheit, da fällt es an Entschlossenheit, kann man gleich sagen, der kommt eh nicht. Oder wenn ich zum Beispiel nur daran denke, wie viele Kinder Gottes schon draußen mir am Büchertisch versprochen hatten, erst die letzten 3 Monate. Ach, da ist eine Gemeinde in der Zwernitzer Straße. Habe ich noch gar nicht gewusst, ob das da oben in der Riesenburgstraße war oder ob das unten im Westkreuz war, wo Leute auf unsere Gemeinde aufmerksam geworden sind. Freut mich, dass da eine Gemeinde ist. Ich suche schon so lange eine Gemeinde. Was, eine Baptistengemeinde? Toll. Ich habe gesagt, ich komme. Obwohl ich nicht gesagt habe, du musst kommen. Aber man freut sich dann einfach, der hat zugesagt, schön, den werde ich sehen am Sonntag. Aber ich habe bisher von den 3 Monaten wirklich niemand gesehen hier. Und die haben gesagt, sie sind wiedergeboren, sie sind Kinder Gottes, es waren keine Weltmenschen. Gesehen hat man niemand davon. Wie leichtfertig gehen die Leute manchmal mit Zusagen, mit Versprechungen um. Vielleicht um einen irgendwelche Hoffnungen zu machen oder ich weiß nicht, was das soll. Aber wenn ich sage, ich komme, dann sollte ich auch kommen. Es soll auch nur ein weiteres Beispiel sein, wie schnell Kinder Gottes irgendwelche Versprechungen machen können. Es können auch ganz andere Dinge sein. Obwohl sie schon im Voraus wissen, dass sie es ziemlich sicher nicht tun werden. Es gibt auch Leute, die versprechen, ich bete auf jeden Fall für diese oder jene Sache. Und derjenige, der verlässt sich, ja, gut, dass jemand hinter mir steht. Und? Wie sieht es dann aus? Wird es wirklich getan, wenn man das so spricht? Auch wenn wir sagen als Gemeinde, hey, wir stehen hinter diesem Missionar. Wir wollen beten für diese Person. Der ist von uns abhängig, wenn er jetzt draußen ist. Und wie sieht es oft aus? Versprechen tun wir viel. Aber wie sieht es mit dem Halten aus? Auch auf lange Zeit. Der Herr sieht es. Er sieht auch in das Kämmerlein des Einzelnen. Man verspricht etwas und tut es nicht. Was ist das? Sünde. Kommen wir jetzt noch zu den Evangelien. Wir wissen, dass der Herr Jesus auch in der Bergpredigt ganz ähnliche Aussagen hervorbringt, wie wir sie bei Jakobus Kapitel 5 finden. Schlagen wir mal kurz auf, Matthäus 5, Bergpredigt. Interessant, Jakobus 5 und Matthäus Kapitel 5, Bergpredigt. Auch hier bringt der Herr Jesus das Schwören. Das ist jetzt nicht die Strafrede wie in Matthäus 23, aber er geht da auch eingehend darauf ein, Matthäus 5, wo er hier in Matthäus 5, Vers 33 sagt, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Vers 34, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Also der Herr Jesus hebt es nochmal ganz klar hervor, du sollst nicht schwören, zumindest zunächst nicht falsch schwören. Aber danach sagt er, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Schwöre weder bei dem Himmel, schwöre auch nicht bei der Erde, schwöre auch nicht bei Jerusalem, der heiligen Stadt, noch bei sonst irgendetwas. Und wir müssen erkennen, dass der Jesus einfach da mitten in das falsche Schwören hineinspricht. Und was eben mit Gottes Namen in Verbindung stand, das war verbindlich. Materielle Dinge dagegen nicht. Ja, man fragt sich eben nochmals, was sollte dann überhaupt ein Schwur? Nur, dass man darin seine scheinbar guten Absichten zum Ausdruck brachte und niemand wusste, ob es jetzt wirklich eine Verpflichtung ist oder wenn es nicht bindend ist, dann kann man auch wirklich auf einen Schwur verzichten. Das ist dann wirklich ein falsches Schwören. Deswegen sagt ja auch der Herr Jesus hier anschließend, ich aber sage euch in Vers 34, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Und hier meinte Herr Jesus eben vordringlich dieses alltägliche, dieses allgegenwärtige Schwören. Ich meine, vielleicht findet man es bei uns heute in der Gesellschaft bei Kindern eher, dass Kinder, die einander nicht glauben oder einander nicht für wahrhaftig empfinden, dann sagen, hey, du bist mein Freund, ich gebe dir mein Ehrenwort. Oder ich schwöre dir, dass ich es tun werde. Oder dass ich dieses oder jenes getan habe. Kinder kommen da irgendwie schneller drauf. Aber wie wichtig ist es doch gerade auch für Kinder, dass man sie darin wirklich erzieht, dass sie wissen, wie wichtig es ist, sich grundlegend zur Wahrheit zu stellen. Nicht mal zu sagen, jetzt schwöre ich dir, das ist doch ein Schmarrn. Sondern dass sie sich grundlegend zur Wahrheit stellen, dass sie wissen, die Wahrheit ist immer wichtig und nicht nach Belieben. Dass man sich nicht sagt, ja, einmal kann ich unwahr sein, das andere Mal sage ich vielleicht doch die Wahrheit und dann bezeuge ich es aber, dass ich jetzt in der Wahrheit bin. Nicht umsonst gibt es auch in der Welt das Sprichwort, das gilt jetzt mehr für Erwachsene, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er doch die Wahrheit spricht, dann weiß der, hat mich schon mal angelogen, dann bin ich misstrauisch. Auch bei Glaubensgeschwistern. Wenn er mich schon mal angelogen hat, und man immer wieder sieht, da ist irgendwo was nicht aufrichtig, da ist Schwindelei, dann wird man misstrauisch. Das zerstört auch Vertrauen, die Vertrauensbasis zueinander. Und falsch zu schwören, wie es auch damals Sitte war, das hat auch damit zu tun, dass man eben mit Unwahrheit bzw. mit Lüge umgeht. Das hat sehr viel mit Lüge zu tun. Und dabei dann noch den Himmel oder die Erde oder gar Gottes Namen oder Gott selbst damit in den Dreck zieht. Das ist noch schlimmer. Grundlegend kann man jedoch nicht entnehmen, wie manche meinen, dass man deshalb vor der Obrigkeit oder wenn man jetzt mal in die Justiz kommt, also in den Gerichtsverfahren, dass man deswegen keinen Schwur oder keinen Eid ablegen darf im Gerichtssaal. Wie ist es denn bei der Obrigkeit? Die Justiz weiß ja nicht, wer wirklich in der Wahrheit ist und wie es aussieht. Die weiß auch nicht, ob du Christ bist oder nicht, ob du es wirklich aufrichtig meinst oder nicht. Die Justiz möchte sich rückversichern und sie möchte eben es bestätigt wissen, dass derjenige wirklich die Wahrheit sagt in seiner Aussage, die er weitergibt. Deshalb muss man auch im Gericht heute allermeist einen Schwur oder einen Eid ablegen, dass man sich auf die Wahrheit beruft. Und wenn man das getan hat, dann wird man schließlich auch strafbar, wenn man dann nicht die Wahrheit sagt. Das macht einen strafbar infolge eines Schwures oder Eides. Du sollst nicht schwören. Das heißt also nicht, dass man jetzt im Gerichtssaal keinen Schwur ableisten darf. Es ist schließlich die Obrigkeit. Wir müssen uns der Obrigkeit so gut wie möglich unterordnen. Das heißt aber auch nicht, wenn jemand in den Bundestag eingesetzt wird oder ein hohes Amt in unserem Staat, dass er keinen Amtseid ablegen darf. Oder dass man sich in diesem Amtseid nicht auf Gottes Hilfe berufen durfte. Ich finde es wunderbar, wenn das Politiker tun. Oder auch ein Bundeskanzler oder Bundespräsident. Solche öffentliche Eide und solche öffentlichen Gelobnisse sind sehr wichtig. Und es ist wirklich wunderbar, wenn sich auch solche Menschen wenigstens noch auf Gottes Hilfe berufen. Natürlich macht sich auch solch eine Person, die in so ein Amt eingesetzt wird, aber genauso auch der im Gericht ist und es nicht ernstlich meint, vor Gott schuldig. Ich weiß nicht, ob es in Amerika, ich denke, da ist es noch so, dass man die Hand auf die Bibel legen muss in einzelnen Staaten. Dass man die Bibel auf Gottes Wort legt und sagt, ja, ich schwöre in Bezug auf das Wort Gottes. Aber wie schnell macht man sich da dann schuldig, wenn man es nicht ernstlich meint? Da würde man lieber die Bibel oder Gott wirklich aus dem Spiel lassen. Ich fände es auch sehr interessant, dass gerade die Bundeskanzlerin jetzt wieder in ihrer Neujahrsansprache zum Schluss allen Bürgerinnen und Bürgern Gottes Segen für das Jahr 2015 gewünscht hat. Ich kann sagen, was hat die mit Gott zu schaffen? Die ist ja wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Aber auch selbst der Bundespräsident hat Gott nicht ausgeklammert in seiner Weihnachtsansprache. Wir wissen, diese Leute sind nicht vollkommen und sie kennen die Bibel nicht in der Weise wie ein wiedergeborener Mensch. Aber überlegt euch mal, wie wunderbar ist, dass diese Menschen über sich überhaupt noch an den Gott der Bibel erinnern und da noch irgendwo was suchen. Das ist ein Segen für unser Land. Andere, die würden Gott überhaupt nicht in den Mund nehmen. Wir haben auch schon solche Bundeskanzler gehabt. Aber wenn solch eine Person, egal Bundeskanzler oder Bundestagsabgeordneter oder Bundespräsident, wenn sie doch wenigstens noch mit Gottes Wirken rechnen, dass Gott da ist und wissen, dass auch sie auf seine Hilfe angewiesen sind, so ist das grundlegend etwas sehr, sehr Schönes. Vielleicht sogar mutig von diesen Leuten in der heutigen Zeit, wo man in so vielfacher Weise angegriffen wird, auch jetzt gerade in Bezug auf den Islam, wo man sagt, darf man ja gar nichts mehr sagen von dem Gott der Bibel. Und die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident, sie haben sich darauf berufen. Das finde ich wunderbar. Mögen sie sonst sein, wie sie wollen. Wenn wir wieder auf das öffentliche Schwören zurückkommen, so wissen wir auch schließlich aus der Bibel, dass Gott sogar selbst an manchen Stellen sein Volk dazu aufforderte, bei seinem Namen zu schwören. Ist also nicht so was Außergewöhnliches. So heißt es zum Beispiel in 5. Mose 6, Vers 12 bis 14, so hüte dich des Herrn zu vergessen, der dich aus dem Lande Ägypten aus dem Diensthause geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören, heißt es da. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch her sind. Also in aufrichtiger Weise sich zu Gott halten und so auch auf seinen Namen schwören. Und letztendlich müssen wir auch sehen, Gott hat sogar schon bei sich selbst geschworen. Kennt ihr solche Bibelstellen? Einerseits wird es im Hebräerbrief erwähnt, andererseits in 1. Mose 22, als Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar gelegt hat. Da heißt es in 1. Mose 22, Vers 15, und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel, Vers 16, und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du, also Abraham, solches getan und deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, will ich dich gewiss segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Rande des Meeres. Und dein Same soll die Tore seiner Feinde besitzen. Das ist genau das, was wir anfangs im Psalm 27 gelesen haben, Psalm 25 bei David. Denen, die sich an seine Bündnisse und Zeugnisse halten, die will Gott segnen. Ich will dich gewiss segnen, sagt der Herr zu Abraham. Ich habe es bei mir selbst geschworen. Natürlich sind es Ausnahmefälle, die wir im Wort Gottes finden, aber es gibt sie. Es soll es auch einfach dazu dienen, die Aussagen Gottes, die ja ohnehin nichts anderes als die Wahrheit sind, noch zusätzlich zu unterstreichen. Dass man sagt, ja, Gott wird es gewisslich tun. Er hat bei sich selbst geschworen. Jetzt habe ich einen weiten Bogen gespannt. Kommen wir wieder zu Jakobus zurück. Jakobus 5, Vers 12. Lesen wir diesen Vers nochmal. Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, sagt Jakobus, schwöret nicht. Weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallet. Wir entnehmen aus dieser Aussage, dass in unserem Alltagsumgang kein Schwur zu finden sein soll. Und er weist hier nochmals darauf hin, warum nicht? Damit ihr nicht unter das Gericht fallet. Wie Vers 9, der Richter steht vor der Tür. Bereite dich vor auf das Kommen des Herrn. Sondern was zählt, ist deine und meine persönliche Wahrhaftigkeit. Was zählt, ist deine und meine persönliche Verbindlichkeit, deine und meine persönliche Zuverlässigkeit. Denn Jakobus sagt hier, euer Ja soll ein Ja sein. Wenn du also ein Ja gibst, dann stell dich auch zu diesem Ja. Sonst gib lieber kein Ja. Dein Ja soll ein Ja sein. Bedenke, als Christ muss man sich auf dich 100% verlassen können. Als Christ muss man sich auf deine Aussagen verlassen können und auch auf deine Verbindlichkeit. Wenn wir solche Leute sind wie in der Welt, denen man nicht trauen kann und man nicht weiß, hält er sich daran oder hält er sich nicht, oder wo man nicht weiß, ob man womöglich belogen wird oder angeschwindelt wird, dann ist das sehr, sehr beschämend. Einerseits versündigen wir uns vor dem Herrn, und andererseits ist es noch etwas. Es ist ein miserables Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus, für unseren Herrn und Retter, dem du und ich angehören. Ein miserables Zeugnis. Denn Christen, wir als Kinder Gottes, wir sind immer ein Zeugnis für den Herrn Jesus. Wenn du zu anderen sagst, hey, ich glaube an den Herrn Jesus, ich habe an den Retter gefunden, ich habe ewiges Leben. Komm, ich möchte dich auch dazu einladen. Und du an anderer Stelle irgendwo herumschwindelst, die Leute anlügst, so werden sie niemals zum lebendigen Glauben finden. Sagen, na, schau dir den an, der sagt, er glaubt an den Herrn Jesus. Wie sieht sein Leben aus? Was gibt er von sich? Da heißt es dann eher hintenrum, ja, schau mal, so sind die Frommen. Die besonders Frommen. Was sind sie? Nichts als furchtbare Heuchler. Anders war es, als ein Armeeverpflegungsamt eines Landes, wahrscheinlich in den USA, einen zuverlässigen Mann suchte. Ein Mann, der nicht trinkt, der nicht raucht, der nicht stiehlt, der aufrichtig und ehrlich ist. Und der Major dieser Armee sagte, solche Leute, die kenne ich gar nicht. Die gibt's gar nicht. Doch ein Mitarbeiter meldete sich und nannte den Namen eines Christen und schlug diesen Mann vor für diesen Dienst. Nach etlichen Tagen meldete sich das Armeeverpflegungsamt wieder bei diesem Mann und fragte, gibt es noch mehr von dieser Sorte Menschen? Also, sie waren völlig zufrieden und die Zuverlässigkeit war da, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit war da, es war ein super Zeugnis da. Und genau so soll es auch in unserem Leben sein, wo wir stehen. Allgemein stehen Christen wirklich für Wahrheit. Ungläubige wissen, ein Christ, der muss mit der Wahrheit umgehen. Wir nehmen es vielleicht manchmal leider nicht so genau. Ein Christ muss für Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit stehen. Und wir müssten eigentlich andere Charakterzüge entwickeln, als wie sie derzeit unsere Gesellschaft entwickelt. Die Tendenz der Gesellschaft ist erschreckend, aber unsere Charakterzüge, die sollten sich immer mehr zu Gott hin entwickeln. Und so muss man auch davon ausgehen können, dass dein und auch mein Ja auch ein Ja ist. Denn auch bei Gott ist schließlich das Ja und das Amen. Und wir gehören zu Gott. Und dass dein Nein auch wirklich ein Nein ist. Vielleicht muss man es auch manches Mal lernen, einfach auch mal Nein zu sagen, wenn es dran ist. Nein, das ist für mich nicht dran. Ich muss jetzt auch mal absagen. Dann ist auch okay, wenn dein Nein dann ein Nein ist. Aber bei wem manches Mal das Nein oder das Ja fragwürdig ist, der sollte unbedingt daran arbeiten und sich dies zu Herzen nehmen, dass das Ja ein Ja wird und das Nein ein Nein. Denn auch der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, es sei aber eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Das ist dem Herrn sehr ernst. Wenn du also etwas bezeugst, dann sollte man dich nicht noch dreimal fragen müssen, ja, ist es denn wirklich so gewesen? Sagen, ja, der hat's gesagt und der lügt nicht. Das schwindelt uns nicht an. Oder wie es heute so oft heißt, ah, jetzt aber mal ehrlich. Sag mal ehrlich jetzt. Das ist auch so eine Floskel, vielleicht auch unter uns Gläubigen manchmal. Ich habe auch schon nachgefragt, ehrlich? Wirklich? Ja, manchmal sagt man es auch einfach so. Aber manchmal möchte man auch tiefer bohren. Wirklich? Was wirklich so? Jetzt aber mal echt. Ja, aber vorher war schon ja alles unecht. Vielleicht gewöhnen wir uns manchmal auch so dumme Redensarten an. Aber wir sollen eben kein Abbild von der Welt sein. So müssen wir umkehren. Denn es geht bei unserem Reden und Verhalten immer um Gottes Ehre. Denn bei Gott geht es immer um die Wahrheit und um Wahrhaftigkeit. Nicht umsonst fordern uns andere Bibelstellen dazu auf. Lege die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Epheser 4, Vers 25. Es genügt also, wenn wir mit der Wahrheit umgehen. Und so braucht es keinen einzigen Schwur. Wie kann das praktisch aussehen? Noch ganz zum Schluss. Zum Beispiel hatte ein gläubiger Familienvater jeden Morgen, der in seine Arbeit gefahren ist, an einem Zeitungsgeschäft angehalten und hatte die Tageszeitung eingekauft, um sie dann in der 10 Uhr Pause zu lesen. Hoffentlich nicht die Bildzeitung. Doch eines Tages merkte er unterwegs, oh, jetzt habe ich zwei Zeitungen in der Hand. Er war schon wieder unterwegs im Auto, weil die Zeitung, die war so dünn und er hat wirklich aus Versehen zwei Zeitungen mitgenommen. Und er überlegte sich noch, eigentlich sollte ich jetzt ins Geschäft, aber es ist nicht richtig, dass ich zwei Zeitungen in der Hand habe. Ach, ich gebe sie morgen zurück. Aber es hat ihm keine Ruhe gelassen. Nein, ich muss sie jetzt zurückbringen, weil die Zeitung könnte ja heute auch noch verkauft werden und wenn die Zeitungen ab werden. Und ich möchte wahrhaftig sein, ich möchte ehrlich sein. Und gut, theoretisch hätte es ja niemand gemerkt. Aber er entschloss sich gleich jetzt umzudrehen mit dem Auto und nochmal zum Zeitungsgeschäft hinzufahren und die eine Zeitung wieder abzugeben. Der Verkäufer stand verdutzt da und hat sich gewundert, es hat er noch nie erlebt, so etwas. Und was das für eine Ehrlichkeit wäre, nur wegen einer Zeitung nochmals zurückzukommen. Aber ein paar Tage später, da gab es in diesem Zeitungsladen einen größeren Diebstahl. Da wurden andere Dinge entwendet. Und da kamen dann nur zwei Hauptverdächtige in diesem Zeitpunkt in Frage. In diesem Zeitpunkt waren nur zwei Männer in diesem Geschäft. Eben dieser gläubige Familienvater und noch ein anderer Mann. Doch bevor es zum Verhör kam mit der Polizei, da sagte dieser Zeitungshändler zur Polizei, dieser Mann kann es auf keinen Fall gewesen sein. Der kann mich nicht bestohlen haben. Denn er kam vor ein paar Tagen extra wegen dieser einen dünnen Zeitung nochmals bei mir vorbei und hat sie mir zurückgebracht, weil er außersehen zwei mitgenommen hatte. Und sofort war dieser Mann befreit von allem Polizeiverhör. Es konnte nur der andere gewesen sein. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie auch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit belohnt werden kann. Das könnte theoretisch auch ein Mensch tun, der jetzt nicht an den Herrn Jesus glaubt, das ist klar. Das kann auch ein Weltmensch tun. Doch wie viel mehr sollten wir als Kinder Gottes so wahrhaftig und aufrichtig sein? Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Und Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit wird immer belohnt werden. Wir sollten es ernst nehmen. Und das, was wir sagen und was wir tun, auch entsprechend als Zeugnis Gottes leben. So sei also ein Zeugnis der Wahrhaftigkeit und der Wahrheit. Nämlich, dass du und ich, dass wir ein Zeugnis vor Gott sein können, damit wir unserem Herrn keine Schande bereiten und damit wir ihm schließlich dann auch, wenn er als der gerechte Richter zur Tür eintritt, ihm mit gutem Gewissen begegnen können. Und wir warten auf ihn. Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht Gottes fallet. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir preisen dich in dem Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus, unserem ewigen Retter. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, dass du uns so teuer erkauft und erlöst hast. Wir möchten dir danken, dass wir von dir und von deinem Wort lernen dürfen. Und doch möchten wir auch um Vergebung bitten, wo wir an manchen Punkten dem noch nicht entsprechen, wie du es von uns haben möchtest oder wie du uns verändert haben möchtest. Und da möchten wir beten, dass wir immer mehr dahin gelangen, dass wir zuverlässige Leute sein können, dass wir aufrichtig und wahrhaftig sind, auch innerhalb deines Leibes, auch innerhalb der Gemeinde, als Glaubensgeschwister. Wir möchten dafür beten, dass niemand den anderen verleumdet oder den anderen anschwindelt oder gar belügt und betrügt. Und wir möchten dir danken, dass du uns auch dazu immer wieder ermahnst, uns zurückholst, auch dass wir uns darüber bewusst sind, das, was wir von uns geben, dass wir uns auch daran halten, dass wir nicht Dinge versprechen oder gar schwören und sie dann nicht tun. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, dass du uns hilfst, durch deinen Geist so zu leben, Herr, dass wir ein Zeugnis für dich sein können. Vielleicht auch gerade in der kommenden Woche, aber auch unser ganzes Leben lang möchten wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Danke dir dafür. Amen.